NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Zürich, wir reden heute über Zürich. Zürich, Wirtschafts-, Finanz- und Kulturmetropole. Sitz der FIFA, des Fußball-Weltverbandes und damit auch Fußballmetropole. Nur Hauptstadt der Schweiz, das ist Zürich nicht. Umrahmt von einer Berglandschaft liegt die Stadt wirklich hingegossen am Zürichsee. Früher gab es, dem Geldadel zum Trotz, auch eine sehr aktive, ja, sagen wir mal, linksradikale Szene. Zürich brennt, hieß es da. Manche mögen sich noch erinnern. Wir inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt wollen heute aber eine zumindest etwas andere Zürich-Geschichte erzählen. Eine, die sich hinter einer nahezu antiken Ladentheke eines Spezialitätengeschäfts abspielt. Ganz ohne Fußball geht es dann allerdings am Ende doch nicht. Michael Marek sitzt jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Michael.
Moin Udo.
Moin Michael. War das dein erster Zürich-Besuch? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nein, Udo, das war einer von vielen. Ich war schon sehr, sehr häufig in Zürich. Ist ja auch eine interessante Stadt, die größte der Schweiz, aber nicht die Hauptstadt. Du hast das erwähnt, das ist Bern. Die beiden liegen ja auch immer in einer Konkurrenz zueinander, Zürich und Bern. Am Anfang habe ich mich mehr so für die traditionellen Dinge, die man vielleicht auch kennt oder schon mal gehört hat, interessiert. Die Zünfte, diese alten Handwerkervereinigungen oder Zürich West. Diese Industriebrache bis Anfang der 1990er Jahre, dann ein Umbau zu einem hippen, architektonisch interessanten Stadtteil mit moderner Architektur oder mit den tollen Kunstmuseen, Giacometti, der große Bildhauer der Schweiz, der Dadaismus, auch das war so ein Thema, der dort in Zürich gegründet worden ist, 1916 glaube ich war es. Zürich war ja überhaupt ein großes kulturelles, künstlerisches Zentrum in den 1920er Jahren. Das hat mich sehr, sehr interessiert. Ja, das waren so die Anfänge.
Das waren die Anfänge. Wir sind aber gleich etwas später, denn wenn man so will, mit dir im Schwarzenbach Spezialitätengeschäft. Bist du an dem so ganz zufällig vorbeigekommen?
Ja, tatsächlich. Das war absoluter Zufall. Beim Schlendern durch die Altstadt, die alten Häuser, Zunfthäuser. Und plötzlich stehe ich vor einem Schaufenster, wunderbar dekoriert, tolle Auslagen, antike Schränke und unheimlich tolle Produkte. Das war ein richtiges Wow-Gefühl. Wie kommt so ein Geschäft in die Altstadt rein? Und dann schaue ich nach oben, sehe Kolonialwarenladen, mit C übrigens geschrieben. Das war so wie aus der Zeit gefallen und hat so ein ambivalentes Gefühl auch in mir hinterlassen. Erlesene Produkte, aber die Kolonialzeit, die war nun wirklich vorbei. Wie kann das nur sein? Zumal ja auch die Schweiz gar keine Kolonien besessen hat. Das war schon wirklich verblüffend.
Da denken wir gleich auch nochmal gemeinsam drüber nach, nicht? Über die Kolonialzeit und die Schweiz. Ich habe ja eben am Anfang schon mal kurz gesagt, was Zürich so alles ist. Übrigens auch ja ziemlich teuer, ne? Was lernen wir nicht kennen?
Oha, Udo, eine Menge lernen wir nicht kennen.
Ja, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, jetzt hörst du nicht mehr auf. Ich weiß.
Naja, vielleicht ein paar Stichworte, wenn ich das vielleicht mit einem Augenzwinkern sagen kann. Der diskrete Charme der Bankschließfächer, der UBS oder so, ohne nur diese eine Bank vielleicht zu nennen. Ja, der bleibt natürlich unerwähnt. Die Luxushotels, die es natürlich reihenweise dort gibt und sehr, sehr teuer sind für die kaufkräftige Kundschaft aus aller Welt. Die Shopping-Destination Zürich, wir wissen das alle, die teuren Uhren aus der Schweiz. Das bleibt jetzt alles ein bisschen außen vor und vielleicht auch so ein bisschen die Mentalität der Schweizer, der Zürcher und Zürcherinnen, die diese Rechtschaffenheit eines Zwingli, des großen Reformators und dessen Moralethik, das bleibt heute auch ein bisschen vor. Und wir erfahren nichts, du hast das Stichwort gegeben, Zürich brennt, über die alternative Szene, diesen Film aus den 1980er Jahren, die sich so ein bisschen gegen diese saturierte Zürcher Gesellschaft wenden. Noch heute gibt es die auch, wenn auch vielleicht in anderen Formen. Das bleibt alles vor und vielleicht kommen wir ja zu diesen einfachen Dingen, nicht der Luxus in Zürich, den aber Zürich auch bereithält.
Wir kommen jetzt zu Schwarzenbachs Spezialitäten. 160 Jahre gibt es dieses Geschäft bereits in der Altstadt Zürichs. Irgendwas ganz Besonderes mit Gewürzen, Kakao, Teemischung. Und das alles erleben wir jetzt mit Michael Marek.
Die Straßenbahn fährt entlang des Flüsschens Limmat in Richtung Zürichsee. Ein paar Schritte weiter oben in der Altstadt mit ihren mittelalterlichen Zunfthäusern und Brunnen in der Münstergasse 17 bis 19 befindet sich ein alteingesessenes Spezialitätengeschäft. Schon von außen duftet es intensiv.
Was übers Mikrofon natürlich nicht geht, ist der Geruch. Und ich denke, der Geruch ist gerade das, was bei uns was das Wichtigste ist.
Ingwer.
Kreuzkümmel.
Vanille.
Kurkuma.
Geschäftsinhaber Heini Schwarzenbach.
Wir haben Kunden, die sind vielleicht 10, 20 Jahre im Ausland, kommen zurück, kommen ins Geschäft rein. Und dann kommt so der Wow-Effekt. Es riecht wie vor 10 Jahren, als ich noch klein war vielleicht. Geruch ist auch ein Heimatgefühl.
Kolonialwaren H. Schwarzenbach steht in goldenen Lettern auf dem schlichten schwarzen Schild über dem Eingang, dort, wo sich einst die erste Poststelle der Stadt befand. Heini Schwarzenbach führt das traditionsreiche Unternehmen in der 5. Generation.
Wir verkaufen alles, was kulinarisch interessant ist. Nicht Frischartikel, aber alles, was getrocknet ist, eben Gewürze, Dörrfrüchte, Tee, Kaffee aus eigener Rösterei. Ein ganzes Gemisch von Spezialitäten.
Von außen springt sofort ins Auge, was Genuss verspricht. Kunstvoll dekorierte Schaufenster mit erlesenen Leckereien in Gläsern, Schalen und Flaschen. Es leuchtet magenta, dunkelorange, strahlend gelb. Das Schwarzenbach ist das letzte seiner Art in der Schweiz.
Die Welt ist kleiner geworden. Man ist immer wieder auf der Suche nach neuen Produkten, exotischen Produkten. Ich mag mich noch erinnern, als Kind war so das exotischste neue Produkt war Balsamico-Essig. Heute hat das jeder zu Hause. Das war aber vor 30, 40 Jahren eher ein neues Produkt. Avocado kannte man früher auch nicht.
Drinnen ist das Schwarzenbach zum Teil noch immer mit dem historischen Interieur der Gründerzeit ausgestattet. Die Verkaufstheke stammt aus den 1910er Jahren und erinnert an eine alte Apothekeneinrichtung. Dazu Wandgestelle und Plakate, die Salze und Schokoladen aus fernen Ländern anpreisen. In den Holzschubladen und Regalen, die bis unter die Decke reichen, lagern sorgsam aneinandergereiht die verschiedensten Teesorten aus Südostasien. Hinter Glasvitrinen liegen in Körben exotische wie heimische Dörrfrüchte. Chinesische Goji-Beeren, Ananasringe aus Costa Rica und philippinische Bananenchips. Dazu tasmanische Pfefferblätter, venezolanische Tonkabohnen und kongolesisches Sandelholzpulver.
Natürlich haben wir immer noch Apfelscheiben, Birnenscheiben hier aus der Schweiz, Zwetschgen, Kaki auch hier aus der Schweiz. Aber natürlich eine Aprikose, die kommt von weiter her. Ananas, Drachenfrüchte, Kumquats, da gibt es ganz große Bandbreite von verschiedenen Produkten. Wir haben so etwa 2.500 Produkte im Sortiment. Im Winter ein bisschen mehr, weil man da ein bisschen mehr kocht, im Sommer ein bisschen weniger.
Der Duft von Spezereien aus aller Welt liegt in der Luft.
Anis.
Kardamom.
Safran.
Muskat.
Are you going to Scarborough Fair?
1864 wurde das Geschäft eröffnet, zuerst in St. Gallen. Dort verkaufte der Nudelfabrikant Heinrich Schwarzenbach Teigwaren, Eier, Gewürze und Kaffee. Über Jahrzehnte hinweg vergrößerte sich das Sortiment. Die Familie siedelte nach Zürich über und legte 1910 den Grundstein für das heutige Schwarzenbach in der Münstergasse. Die Preise sind nichts für Knauserige. Eine 100 Gramm Schokolade etwa ist gut und gerne viermal so teuer wie eine normale Industrietafel. Dafür beraten die Verkäuferinnen ausführlich, informieren über die Fairtrade produzierten Schokoladen. Gerade in Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung will die Kundschaft mehr über Herkunft und Entstehung der Lebensmittel wissen, egal ob es Stammkunden aus der Altstadt sind, Zürcher Gourmets, Studenten und Studentinnen oder nur fotohungrige Touristen. Haben neue Ess- und Lifestyle-Gewohnheiten Auswirkungen auf das Sortiment? Will ich von Schwarzenbach wissen.
Absolut. Gerade im Gewürzbereich, da gibt es natürlich Kombinationen, die wir früher einfach nicht kannten. Meine Mutter oder auch Großmutter, Zimt war für die süße Küche. Also man hat Zimtsterne gemacht am Weihnachten, aber es kam niemanden in den Sinn, Zimt zum Beispiel in einen Braten oder mit Gemüse zu kombinieren. Vanille zum Beispiel, das ist eigentlich wirklich so für die süße Küche reserviert gewesen. Und das hat sich schon geändert, dass man das auch für die salzige Küche einsetzt. Oder eben Schokolade, dass man kombiniert mit Getränken, weil man merkt, dass die Kombination eigentlich einen Geschmacksgewinn bringt.
Andere Traditionsbetriebe wie Bäcker, Schlachter, Gemüse- und Obsthändler sind aus der Münstergasse in den letzten Jahren längst verschwunden. Nur durch Spezialisierung auf erlesene Lebensmittel habe sein Familiengeschäft überleben können, sagt Heini Schwarzenbach rückblickend. Auch deswegen sei er oft in fremden Ländern unterwegs, immer auf der Suche nach neuen Produkten und mit einer besonderen Mentalität. Und das heißt, alles ausprobieren.
Ich degustiere alles. Manchmal habe ich es eben nicht gern, das gibt es auch, weil ich mich das eben nicht gewohnt bin. Das habe ich jetzt auch in Kambodscha wieder erlebt. Ich habe Dinge degustiert, die ich gesagt habe, okay, ich habe es degustiert, brauche ich kein zweites Mal. Aber es eröffnet eine neue Welt, was es eben alles gibt, was andere Länder, andere Sitten, anders Essen. Das finde ich schon sehr spannend. Ich denke, die Offenheit ist das Wichtigste für neue Produkte.
In fremden Ländern unterwegs, das hört sich schön an, war es damals aber nicht unbedingt für die Bereisten. Wir hören gleich etwas von der Kolonialgeschichte der Schweiz. Michael, kanntest du die vorher?
Nein, muss ich ganz offen zugeben, war auch mir unbekannt. Bekannt ist eher so, dass die Potentaten dieser Welt ihre Schwarzgelder im Finanzplatz Zürich verstecken, ihr schmutziges Geld dort waschen. Klar, weiß jeder. Auch wenn die Schweiz heute umfangreiche Regularien dagegen erlassen hat, muss man auch sagen. Aber die Verstrickung in den Kolonialismus von Zürcher, das war mir unbekannt. Und wie Historikerinnen und Historikern aus Zürich auch sagen, das Wissen selbst ist in der Stadt eigentlich auch wenig präsent.
Ja, davon hören wir gleich noch ein bisschen mehr. Zürich ist eine reiche Stadt, wie ja fast das ganze Land eigentlich, haben wir auch schon mal erwähnt. Baut das, so jetzt nach deiner Einschätzung und Erfahrung, auf dieser Kolonialgeschichte auf?
Auf jeden Fall. Zumindest sagen das die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, dass Zürich, aber die Schweiz insgesamt, eben vom Kolonialismus enorm profitiert hat. Kaufleute, Missionare, Soldaten, Gelehrte waren an verschiedensten Ecken der Welt unterwegs. Brasilien, Guatemala, Guyana, Ghana, Afrika insgesamt, Indien, das südliche Afrika, heute Südafrika. Zürcher Menschen waren dort verstrickt und hatten den großen Vorteil, sich dort frei bewegen zu können, weil die alten Kolonialmächte, vor allem Großbritannien, die Niederlande, aber auch das Deutsche Reich, für Sicherheit gesorgt haben. Die konnten sich dort ausbreiten, konnten dort arbeiten und die Zürcher Wirtschaft hat enorm davon profitiert. Vielleicht zuletzt noch erwähnt, mit dem Ende des Kolonialismus in den 1970er Jahren war das nicht das Ende des Finanzplatzes Zürich. Im Gegenteil, man hat sogar von diesem Dekolonialisierungsprozess, also von diesen Befreiungsbewegungen in diesen Ländern, enorm profitiert, neue Märkte erschlossen, gerade in Afrika und Asien.
Neue Märkte erschlossen ist auch ein Stichwort. Wir sind jetzt bei der Kolonialgeschichte der Schweiz mit Michael Marek.
Wir stehen direkt vor dem Schwarzenbach Kolonialwarenladen. Ich schaue hier auf das Schild H. Schwarzenbach. Links steht Kolonialwaren, gegründet 1864. Und rechts steht Kaffeerösterei, gegründet 1864.
Manda Beck, Historikerin aus Zürich. Nostalgischer Charme statt vergilbter Patina des Verfalls schwebt hier über den Genussmitteln. Und sogleich der Besuch im Schwarzenbach, einer Zeitreise in die Vergangenheit. Während die Güter von europäischen Handelsgesellschaften geliefert wurden, lebten die Arbeiter und Arbeiterinnen in den Überseekolonien meist unter unmenschlichen Bedingungen. Die Kolonialmächte verklärten die weit entfernten Anbaugebiete zu reizvollen Sehnsuchtsorten mit exotischen Produkten und nie gesehenen Früchten, sagt Manda Beck. Die Schweizer Historikerin hat die Ausstellung kuratiert: Blinde Flecken, Zürich und der Kolonialismus.
Kolonialismus ist ein gesamteuropäisches Projekt, wo Europa seine Vorherrschaft über weite Teile der Welt durchgesetzt hat. Und dabei war die Schweiz beteiligt. Und das mit Kolonialwaren, Missionen, Handel und in der Industrie. Diese Beteiligung beschränkt sich keineswegs alleine auf ZürcherInnen, die in den Kolonien waren oder die dort gelebt haben, sondern es ist schon ein breiteres System. Wirtschaft, aber auch Institutionen, Museen, Universitäten, die von diesem Kolonialismus profitiert haben. Man muss sich das so vorstellen, da ja die Schweiz selbst keine Kolonien hatte als Staat, geschieht das alles netzwerkartig von individuellen AkteurInnen, Privatpersonen, einzelnen Institutionen.
Exotik und Nostalgie gehören zum Geschäft. Gleichwohl verbindet sich mit dem Etikett Kolonialwaren ein dunkles Kapitel europäischer Expansionsgeschichte mit dem Ergebnis, dass vor einigen Jahren der Name Kolonialwaren in Genusswaren geändert wurde, erklärt Geschäftsinhaber Heini Schwarzenbach.
Wir haben immer wieder darüber gesprochen, ist der Name richtig? Und ich habe das Gespräch auch immer wieder gesucht, gesagt, das, was wir machen, das ist nicht eine Ausbeutung von den ehemaligen kolonialen Ländern, sondern es ist eine sehr tolle Zusammenarbeit. Aber es war doch dann richtig, den Namen anzupassen, weil er einfach veraltet ist, weil das Wort Kolonie doch sehr stark negativ behaftet ist und dann braucht es das auch nicht. Wir wurden vor allem von sehr jungen Personen angesprochen und auch zum Teil verurteilt. Mit dem Gespräch hat sich das immer ein bisschen relativiert, aber ich denke, es war absolut richtig, den Namen anzupassen.
Nach der Entkolonialisierung blieben zwischen den ehemaligen Kolonien und deren Mutterländern wirtschaftliche und kulturelle, zumeist asymmetrische Beziehungen bis heute bestehen. Zwar hat die kleine Schweiz nie Kolonien besessen, doch zumindest indirekt nahm auch sie am Prozess der europäischen Expansion teil, durch Auswanderung, Missionierung und Außenhandel. Was das für Zürich bedeutete, erklärt Historikerin Beck an einem Beispiel.
Die Stadt Zürich, die war am Kolonialismus beteiligt, sie war beteiligt finanziell. Sie hat etwa im Jahr so 1730 in die britische Seehandelsgesellschaft South Sea Company investiert. Sie hatte dort Geldanlagen gehabt. Und diese South Sea Company hat Kolonialschiffe, Sklavenschiffe finanziert. Dreieckshandel, also die Menschen, die Kontinent Afrika verschleppt wurden in die beiden Amerikas, diese Schifffahrten wurden finanziert von dieser Seehandelsgesellschaft, wo die Stadt Zürich Geld investiert hat. Die Studie der Universität Zürich und kam auf die Zahl, dass die Stadt Zürich beteiligt war an der Verschleppung von 36.494 AfrikanerInnen.
Bis heute pflegt die Schweiz ihren Ruf als Schoggi- oder Schokoladennation, bekannt für ihr erlesenes Naschwerk. Kakao wird in den Ländern des globalen Südens angebaut und geerntet. Der Kakaobaum stammt ursprünglich aus Mittel- und Südamerika, wo er lange vor der europäischen Kolonialisierung kultiviert wurde. Erst Ende des 19. Jahrhunderts, als das Luxusgetränk in Europa an Beliebtheit gewann, brachten Europäer den Kakaobaum nach Westafrika. Und so wurde im Rahmen des kolonialen Handels die Milchschokolade zum Schweizer Vorzeigeprodukt. Manda Beck.
Dort wurde der Kakao unter menschenunwürdigen Bedingungen dann teilweise durch den Einsatz von versklavten Menschen auf Plantagen angebaut, im großen Stil. Und SchweizerInnen waren von Anfang an stark in die Produktion und den Handel von Kakao involviert. So war etwa die Handelsgesellschaft der Basler Mission, die auch Verbindungen zu Hamburg hat, sehr bemüht um die Verbreitung der Kakaoproduktion in der britischen Kolonie Goldküste, dem späteren Ghana, und war eine der HauptexporteurInnen von Kakao. Und ich glaube, auch für viele ist nicht bewusst, dass auch heute noch in der Schokolade Kinderarbeit, Abholzung und Mangelernährung mit einhergeht.
Solche Produktionsbedingungen lehne er strikt ab, betont Geschäftsinhaber Heini Schwarzenbach. Ihm sei der direkte Kontakt etwa zu den Kakaobauern sehr wichtig, denn Fairness und Fairtrade gehörten zu den Unternehmenszielen, also Waren, die meist aus Schwellenländern stammen und bei deren Herstellung soziale, ökologische und ökonomische Kriterien eingehalten werden. Ob das Greenwashing sei und zum heutigen Marketing-Image einfach dazugehöre, möchte ich von ihm wissen. Nein, im Gegenteil, er wolle auch im Ursprungsland etwas bewirken, betont Schwarzenbach und sagt, im direkten Austausch mit den Kakaobauern lerne er das Produkt kennen und könne einen angemessenen Preis für die höhere Qualität und den Mehraufwand bezahlen. Je mehr Zwischenhändler aber involviert seien, umso weniger Geld bleibe bei den Produzentinnen und Produzenten.
Wir verdienen am Produkt, aber es soll auch sein, dass der Produzent selber, der ja die meiste Arbeit leistet, am meisten Know-how bringt für das Produkt, dass der auch davon leben kann und sich entwickeln kann. Und gerade in Drittweltländern ist das halt immer wieder ein Problem, dass das halt nicht so geschieht. Je direkter das geht, desto größer ist die Garantie, dass das auch richtig abläuft, richtige, faire Preise bezahlt werden.
Auch die Schokolade, die hier verkauft wird, sind Schokoladen, die möglichst dieses koloniale System nicht bedienen. Aber dennoch zeigt es ganz klar, dass es ein Kolonialwarenladen ist.
Michael, lass uns mal eben so durch Zürich schlendern. Wenn ich ein vielleicht langes Wochenende Zeit habe, das ist ja so typisch für Zürich, denke ich, wenn man reist, so, wo sollte ich hin, außer zu Schwarzenbachs Spezialitäten? Da muss ich natürlich auch hin, das ist ja klar.
Ja, schwierig. Es gibt so vieles, was man sich anschauen sollte. Ist natürlich eine ganz persönliche Antwort, auch von mir. Ich wandere gern, also auf jeden Fall auf den Hausberg hinauffahren, runterwandern oder umgekehrt den Uetliberg mit seiner fantastischen Aussicht auf die Stadt, auf den See und hinten die Alpen, das ist wunderbar. Wer sich für Kultur interessiert, Richard Wagner war 1849 in Zürich als Exilant, als Flüchtling, lebte dort mehrere Jahre, hatte viele Gönner, Gönnerinnen dort. Und Wissenschaftler sagen, es war eine seiner erfolgreichsten Stationen überhaupt. Das kann man buchen, in Stadtrundgängen unbedingt tun, wer sich dafür interessiert. Ja, Zürich West als altes Industrieviertel mit der Architektur, wir haben schon kurz das erwähnt, auf jeden Fall auch. Ein hippes Viertel, ganz toll. Und ein Badi nehmen, wie die Zürcher und Zürcherinnen sagen. Einmal schwimmen gehen in der Limmat, das ist der Fluss, der durch Zürich fließt, oder im Zürichsee. Das Wasser ist 1A, hat eine ganz tolle Qualität. Und man trifft dort, ja, ich sag mal, von der Sozialhilfeempfängerin bis zum Millionär die Menschen, mit denen man dann ins Gespräch kommen kann. Ist eine ganz wunderbare Sache. Und vielleicht noch kulinarisch in das erste vegetarische Restaurant der Welt vielleicht gehen, das Hiltl laut Guinness World Records. Spannend, da gibt es dann kein Zürcher Geschnetzeltes, aber anderes. Vielleicht mal was Schönes und, naja, eine Schifffahrt auf dem Zürichsee auf jeden Fall.
Wagner in Zürich kennt, glaube ich, auch nicht jeder so richtig, würde ich mal sagen. Aber du hast die Berge eben erwähnt, Michael. Das heißt, raus aus Zürich morgens in die Berge, abends wieder zurück, das geht?
Ja, das funktioniert wunderbar. Eine Tagestour mit dem wirklich hervorragenden Verkehrssystem in der Schweiz, Bus, Bahn, das funktioniert auf die Minute genau, das Schweizer Uhrwerk sozusagen. Sommers wie Winters übrigens, man muss das nicht nur im Sommer machen. Der nächstgelegene Gletscher von Zürich aus ist der Titlis, das liegt ungefähr bei Luzern. In 2,5 Stunden von Zürich oben auf 3000 Metern, das ist möglich, tolle Tour. Oder in der Nähe gibt es noch den Pilatus mit der steilsten Zahnradbahn der Welt. Das ist eine tolle Tagestour, ist von Zürich jederzeit möglich, spannend.
Bleiben wir nochmal bei den Reiseeindrücken. Zürich ist teuer, haben wir eben schon mal gesagt. Ist das, wenn man da reist, unangenehm teuer? Was meinst du?
Ja, es ist sehr, sehr teuer. Zürich ist teuer, die Schweiz insgesamt. Ein Cappuccino 7 Euro, ein Hamburger bin ich zwar kein Fan von, 15 Euro, da langen die ganz schön hin. Zürich gehört ja auch zu den teuersten Städten der Welt. Es gibt ja diese World Rankings, da liegen die immer mit vorne, aber umgekehrt auch bei den lebenswertesten Städten der Welt. Und die Menschen sind freundlich, hilfsbereit, um Ausgleich bemüht, nicht so polarisierend wie bei uns. Ja, die politische Situation spielt da natürlich dem auch in die Hände. Und man kann auch ein paar günstige Dinge machen in Zürich. Zum Beispiel die Zürich-Card kaufen, freier Eintritt in viele Museen, die Bahnen sind umsonst, Zahnradbahn, Seilbahn, Busse, Bahn in Zürich. Das ist eine gute Möglichkeit, günstiger durch die Stadt zu gehen. Oder, was auch die Zürcherinnen und Zürcherinnen machen, Wasser aus einem dieser 1200 Brunnen nehmen. Das ist wunderbares Trinkwasser und überall erhältlich, ganz toll. Es gibt auch Unterkünfte fürs kleine Budget. Also es gibt viele Möglichkeiten, interessante und günstige Sachen zu erleben. Oder vielleicht nochmal, auch das noch kurz erwähnt, den Fraumünster mit den wunderbaren Glasbildern von Marc Chagall. Das ist beeindruckend.
Günstig in die Museen, hast du eben erwähnt. Museum, Stichwort. Wir haben da noch den Fußball, haben am Anfang schon mal gesagt. Die FIFA hoch umstritten. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß das. Der Weltverband, ja. Die hat sich in Zürich ein Museum gebaut. Und da gehen wir jetzt mal hin.
Tessiner Platz, unweit des Zürichsee. Hier, wenige Gehminuten entfernt vom Hotel Borolac, wo 2015 einige hochrangige Exekutivmitglieder der FIFA wegen des Verdachts auf Betrug, Erpressung und Geldwäsche festgenommen wurden, befindet sich das Museum des Weltfußballverbandes. Von außen erscheint das Gebäude wie ein schlichtes Hochhaus für Büros und Mietwohnungen.
Football. The most popular sport in the world.
Drinnen 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, verteilt auf 3 Etagen. Ästhetisches Imponiergehabe strahlt das für umgerechnet 128 Millionen Euro umgebaute Haus nicht aus, sagt Museumsdirektor Marco Fazzone.
Es ist ein Komplex, es ist natürlich nicht nur ein Museum, aber von außen natürlich nicht ein Museum, wo man auf architektonische Weise sich prominent und visibel in der Öffentlichkeit präsentieren möchte. Vielleicht ist es auch gut, eine gewisse Bescheidenheit im Design der Architektur zu haben.
A rainbow made from the colors of the jerseys of all 209 FIFA member associations.
Im Erdgeschoss, gleich hinter dem Ticketschalter, befindet sich die erste Ausstellungsstation. Planet Fußball, eine runde Glasvitrine, in der die Trikots aller 211 FIFA-Mitgliedsverbände ausgestellt sind, alle säuberlich zusammengefaltet und nach Farben sortiert. Zumindest hier hat noch alles seine Ordnung. Und bei den Weltmeisterpokalen natürlich auch.
Wir haben als Highlight-Objekt die Weltmeisterschaftstrophäe bei uns, natürlich beide. Und zwar diejenige der Männer und diejenige der Frauen.
Ebenfalls im Erdgeschoss befindet sich die Timeline, eine Zeitleiste mit der Geschichte des Verbandes. Von den Anfängen des organisierten Fußballs in England 1863, der FIFA-Gründung 1904 bis zum Ende der Präsidentschaft von Josef Blatter 2015 und der Wahl von Gianni Infantino. Den Vorwurf, dass sich der Weltfußballverband im FIFA-Museum nur selber feiern würde, weist Direktor Fazzone zurück.
Wir schämen uns für das, wie wir unsere eigene jüngste Vergangenheit angehen, überhaupt nicht.
Aber der Kommerz, das Feilschen um Fernsehrechte, Blatters und Infantinos straffe Führung, mit der die beiden letzten Präsidenten die FIFA von einem kränkelnden Unternehmen zu einem weltweit operierenden, milliardenschweren Konzern gemacht haben, wird nicht thematisiert. Stattdessen setzen die Ausstellungsmacher auf Videoinstallationen und Multimedia. Überall begleitet den Besucher ein optisch-klangliches Sperrfeuer aus Tönen, Bildern und Geräuschen.
Im inneren Bereich wurden natürlich sehr wertvolle Materialien verwendet. Wir sind ein sehr multimediales Haus. Wir haben auch viele animierte Inhalte. Wir haben viel interaktive Stationen. Wir haben durchs Haus hindurch auch sehr große Leinwände und große Bildschirme, die da zum Einsatz kommen und Inhalte zu präsentieren. Wir haben ein 180-Grad-Kino.
Daneben gibt es eine Menge Artefakte, Kuriositäten und Devotionalien zu bestaunen. Zum Beispiel ein Trainingsanzug von Pelé oder die goldenen Schuhe der deutschen Spielführerin Mia Künzer, die 2003 damit das letzte Golden Goal bei einem FIFA-Turnier schoss. Umsonst jedoch hält man Ausschau nach Exponaten wie dem FIFA-Geldkoffer Marke Katar oder dem Gesprächsprotokoll zwischen Josef Blatter und Jack Warner, als letzterer die millionenschwere WM-Fernsehrechte für die Karibikregion quasi geschenkt bekommen hatte. Dubiose Geldflüsse rund um WM-Vergaben, Korruption und Geldwäsche, Machtkämpfe und Intrigen in der Chefetage bleiben eine Leerstelle im FIFA-Museum. Doch das soll sich ändern, versichert Marco Fazzone.
Ich als Museumsdirektor habe den Wunsch oder den Anspruch, wenn ich diese Themen zur Diskussion bringe, dann müssen sie in einer musealen Art und Weise aufbereitet werden. Das heißt, ich muss Tatsache von Spekulation trennen können. Ich muss dieses Thema so präsentieren können auf unserer Plattform, dass es wissenschaftlich auch überprüft worden ist.
Wie und wann man damit beginnen werde, das kann und will Marco Fazzone nicht beantworten. Man brauche noch Zeit, versichert der Museumsdirektor. Im Eröffnungsjahr 2016 kamen 100.000 Besucherinnen und Besucher, 2023 273.000, so viele wie noch nie. Dazu 350.000 Menschen aus der ganzen Welt, die in den digitalen Ausstellungen des Museums vom eigenen Sofa aus unterwegs waren.
Sepp Blatter hat dafür gesorgt, dass das Museum entstanden ist und Gianni Infantino hat dafür gesorgt, dass es nachhaltig weiterbetrieben wird. Ja. Aber ich habe in dieser Zeit noch nie eine Diskussion führen müssen über die Thematik Museum schließen oder nicht. FIFA hat das Commitment zum Museum gegeben. Ohne finanzielle Unterstützung der FIFA geht es nicht.
Seit 2019 steht das Museum auch im Zeichen des Frauenfußballs mit einer Sonderausstellung zu Heldinnen des Frauenfußballs. Die Geschichte des Frauenfußballs ist fester Bestandteil im FIFA-Museum, zu Recht, denn zur Eröffnung des Museums 2016 waren Frauen schlichtweg nicht vertreten. Auch hier kämpft die FIFA mit ihrer Vergangenheit. Die Organisation wurde von Männern gegründet, von ihnen bis heute geführt. Und hat sich lange Zeit vornehmlich für Männerfußball interessiert.
Michael, nach einem Wochenende in Zürich, so ein langes Wochenende, haben wir schon mal gesagt, und dann noch mit einer Woche Urlaub, in welchen Kanton sollte es dann gehen?
Schwierige Frage, ist ja auch eine ganz persönliche Frage. 26 Kantone gibt es, also man hätte große Auswahl. Ich persönlich liebe den Tessin, der sozusagen ganz im Süden liegt, an der italienischen Grenze. In den Tessin fahren übrigens auch viele Deutschschweizer und Zürcher, die dort ihre Wochenendhäuschen haben, ihre Ferienhäuschen. Es gibt dort wunderbar wirklich noch einsame Täler, Dörfer, abseits der Tourismusindustrie, schöne Wanderwege, ich wandere sehr gerne, traditionelle Häuser, wirklich mit Granitdächern, die unglaublich schwer sind, unglaublich schön. Im Herbst kann man die Maroni, die gerösteten oder die gebrannten Kastanien genießen. Sehr ursprünglich, ein toller Ort für eine Auszeit. Das lockt nicht nur Touristen an, viele Künstler haben sich dort auch niedergelassen. Und Mario Botta, der große Architekt, der eben auch in Lugano im Tessin lebt, hat einige seiner berühmten sakralen Bauten, kleine Kirchen, größere Kirchen, dort eben gebaut in Monio oder über dem Lago Maggiore, Monte Tamado. Das muss man einfach gesehen haben. Und vielleicht ein letzter Tipp noch, weil das wirklich ein Geheimtipp ist, im Tessin, in einem ganz kleinen Dorf, etwas oberhalb von Lugano, gibt es eine einzigartige Kopie von Leonardo da Vincis Abendmahl. In einer ganz kleinen Kirche, exakte Kopie, dieses berühmte Kirchenfresko, das man mit Tausenden bestaunen kann in Mailand. Dort sitzt man in einer kleinen Kirche, hat dieses Abendmahl bezaubernd und wirklich kann dort meditativ versinken.
Ein letzter Geheimtipp. Das war jetzt persönlich, aber das soll ja auch persönlich sein, diese Tipps, ist doch klar. Wir haben Zürich kennengelernt, Ein etwas anderes Zürich vielleicht mit Michael Marek. Michael, ich danke dir.
Danke dir, Udo.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Hanna Brunjes, Jonas Teichmann und Udo Schmidt.
Ein Podcast von NDR Info.